Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 16. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Vormittag, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen Sonntagmorgen auch all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, die wir besprechen wollen. Zum einen wird es heute um die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt gehen. Diese schreiten immer schneller voran, doch die Europäer versammeln sich bereits in Paris, um ein Weiter-so zu planen. In Syrien fanden jetzt am vergangenen Wochenende schreckliche Massaker an Alawiten und Christen statt. Und in Rumänien wurde der Präsidentschaftskandidat Georgescu vom obersten Gericht final für die angesetzten Neuwahlen ausgeschlossen. All das wird uns heute beschäftigen, Frau Kneißl. Aber zunächst, Sie sind mir heute wieder von Ihrem kleinen Dorf zugeschaltet. Sie hatten wieder eine etwas entspanntere Woche, konnten fokussiert arbeiten und all den Dingen nachgehen, die Sie beruflich in Russland so machen müssen. Frau Kneißl, also zunächst, wie war Ihre Woche? Ich sehe, der Sonnenschein strahlt von auf Sie ein. Wie ist das Wetter und wie geht's Ihnen, Frau Kneißl?
Danke für die nette Nachfrage. Glücklicherweise bin dankbar, dass ich sagen darf, es geht gut. Ich habe hier meine Kurse vorbereitet. Übermorgen geht's nach Jekaterinburg und dann nach St. Petersburg. Habe dort eine Reihe von Vorlesungen. Und ja, die Sonne scheint seit rund einer Woche. Wir hatten einen prachtvollen Frauentag letzten Samstag. Frühling brach aus. Nächste Woche soll es zwar wieder Frost geben, aber im Moment genießen wir wirklich dieses laue Frühlingslüfterl. Ich lasse in der Nacht das Fenster meistens offen. Es ist außergewöhnlich, aber dieses außergewöhnliche Frühlingslüfterl belebt die Sinne. Und ich hatte in den letzten Tagen ein paar Interviews, ein paar Treffen, aber nichts Außergewöhnliches, und hoffe, dass ich dann die nächsten Tage, die sehr, sehr intensiv sein werden, ja, in jeder Hinsicht gut über die Runden bringe.
Sie sind wieder in St. Petersburg, haben Sie gesagt. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, nächste Woche.
Nächste Woche dann, ja. Ja, Frau Kneißl, das sind nicht nur privat für Sie dann intensive Tage, sondern sicherlich auch werden es intensive Tage werden, was die Friedensverhandlungen angeht. Denn diese sind jetzt, haben einen Meilenstein erreicht. Denn nach den Marathonverhandlungen in Saudi-Arabien haben Kiew und Washington einen Waffenstillstand von 30 Tagen ausgehandelt. Die Ukraine hat auch ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer von den USA forcierten Waffenruhe stattgegeben. Die ukrainische Seite gab bei diesen Gesprächen mehrere Positionen auf. Der von den europäischen Partnern unterstützte Vorschlag einer zunächst begrenzten Waffenruhe in der Luft und zur See wurde verworfen. Kiew erklärte sich zu einer auf 30 Tage befristeten umfassenden Feuerpause bereit. Die ukrainische Seite verzichtete auch auf die Vorbedingung, dass vor einer Einstellung des Feuers bereits Sicherheitsgarantien gewährt werden sollen. Im Gegenzug nahmen die USA ihre Waffenlieferungen wieder auf und stimmten auch der zuvor eingestellten Weitergabe von Geheimdienstdaten zu. Beide Seiten sprachen nach Verhandlungsende von einem Kompromiss und gar von einem Durchbruch, und auch Donald Trump äußerte sich zu den Verhandlungen. Er sagte, ich habe bereits gesagt, dass der Umgang mit Russland bisher einfacher war als mit der Ukraine, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, aber so ist es eben. Außerdem sagte er, wir haben eine Zustimmung der Ukraine zu einem vollständigen Waffenstillstand erzielt und das ist gut. Und wir hoffen, dass nun auch Russland zustimmen wird, und das ist dann am gestrigen Tage auch noch nicht nicht final, aber zumindest in ersten Anzeichen gibt es dafür. Steve Witkoff, der Sondergesandte von Donald Trump für den Nahen Osten, ist gestern Morgen, wir zeichnen hier bekanntermaßen am Freitag auf, mit einem Privatchef in Moskau gelandet. Er wird sich dort, hat sich dort mit hochrangigen russischen Vertretern getroffen. Das sagte zumindest der russische Präsidentenberater Juri Uschakow. Und auch ein Treffen mit Putin könnte am heutigen Tage oder jetzt am Wochenende nicht ausgeschlossen werden. Und der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am gestrigen Tage bei einer Rede auch für einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Er hat allerdings Bedenken hinsichtlich der Umsetzung und einer solchen Feuerpause geäußert. Er sagte, er halte die Idee eines Waffenstillstandes für richtig. Allerdings, das Ganze war auf einer Pressekonferenz mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Moskau. Er sagte, wir unterstützen diese Waffenpause absolut. Er sagte, wir befürworten die Idee, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. Und er sagte allerdings auch, wir wollen auch Garantien dafür, dass die Ukraine während des 30-tägigen Waffenstillstandes keine Mobilisierung durchführt, keine Soldaten ausbildet und keine Waffen erhält. Das mal so in zunächst groben Zügen die wesentlichen Entwicklungen der vergangenen 48 bis 72 Stunden. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diesen Durchbruch? Ist das ein erster wichtiger, wesentlicher, vielleicht historischer Schritt zur Beendigung dieses Krieges, Frau Kneißl?
Ich bin ein bisschen skeptischer. Also vielleicht doch, möchte nicht allzu formalistisch sein, aber wenn wir ein paar Begriffe vielleicht klarer voneinander trennen. Die Rede ist von einem Ceasefire, von einer Feuerpause. Ein Waffenstillstand ist dann etwas Umfassenderes in der Verhandlung, aber eine Feuerpause ist wirklich nur mal eine Einstellung der Feindseligkeiten. Das ist also keine weder auf dem Schlachtfeld noch zivile Ziele, wie es ja letzte Woche leider auch wieder in Moskau der Fall war, dass ukrainische Drohnen auf Wohnviertel kamen mit mehreren Toten. Also dass einfach die Waffen schweigen. Das ist das Ziel einer Feuerpause, eine limitierte 30 Tage. Und es war von Anfang an klar, dass Russland nicht jetzt da nur eine Feuerpause will und auch nicht nur einen Waffenstillstand, wenn ich das unter Anführungszeichen setzen darf, sondern so ein technisch-militärischer Schritt kann nur der Auftakt sein zu etwas Größerem im Sinne von Security Arrangements, also größere Sicherheitsvereinbarungen, wie sie ja auch teilweise in Washington schon laut angedacht werden, weil es einfach um größere Fragen geht, wie eben die Wurzeln dieses Konflikts. Und das hat sich in Washington herumgesprochen in den letzten Monaten, eben NATO-Osterweiterung. Wir kennen die eher skeptische bis negative Haltung Trumps grundsätzlich zur NATO. Es geht um die Frage Minderheitenschutz, also Verwendung der russischen Sprache. Und da geht es nicht nur um die Verwendung der russischen Sprache jetzt in den neuen Republiken, wo wir eine russische Bevölkerungsmehrheit haben, sondern ich würde sagen, das trifft russische Bevölkerungsgruppen, wo auch immer sie leben. Das hat auch Ungarn beispielsweise als EU-Staat immer wieder auf die Agenda gebracht, Verwendung der Muttersprache. Ungarische Minderheiten haben wir auch in mehreren EU-Staaten, wo ihre und auch in der Ukraine, wo ihre Rechte alles andere als geschützt sind. Und das sind alles Themen, die zu den Wurzeln gehören und die für Russland ganz oben auf der Agenda stehen. Das heißt, natürlich jetzt rein in der Chronologie, in der Logik gesprochen, müssen zuerst die Waffen schweigen, dann muss ein Waffenstillstand ausgehandelt werden und dann in der Folge kann man all die vielen Tagesordnungspunkte abarbeiten. Und das wird sehr, sehr viele Kräfte binden und da wird es vielleicht auch Rückschläge geben. Aber grundsätzlich hat Präsident Putin in dieser Pressekonferenz, die eben zeitgleich mit diesen Verhandlungen oder besuchen, abtasten, der Amerikaner jetzt gerade in Moskau stattfinden, weil eben der belarussische Staatspräsident Lukaschenko zugegen und sozusagen in gewisser Weise en passant nebenbei, es wurde nicht extra eine Pressekonferenz dazu beeingerufen, wurde eben noch einmal, würde ich sagen, das referiert, was an sich ohnehin schon bekannt war. Also es wurde von russischer Seite jetzt keine mediale Bombe bekannt platzen gegeben. Ja, platzen lassen, dass man sagen kann, ah, das ist aber jetzt wirklich neuer, das hat Neuigkeit, es wert, das verschiebt die Steine auf dem Brett. Nein, es ist an sich etwas, was von der russischen Führung seit Jahr und Tag immer wieder eingemahnt wird. Hinzu kommt, wenn wir uns die Dinge auf dem Schlachtfeld als solches anschauen, dass es in dieser Woche zweifellos gewaltige Veränderungen gab, weil am 6. August des Vorjahres gelangten wahrscheinlich um die 100.000 Mann, es waren vor allem also ukrainische Armee, aber unterstützt von tausenden Söldnern, gingen auf russisches Staatsgebiet in der Region Kursk ein, also es war ein Einmarsch. Viele fragten sich damals, wie konnte das geschehen? Warum hat der Grenzschutz auf russischer Seite nicht besser funktioniert? Warum dauerte die Besatzung so lange? Also das sind Fragen, die in Russland schon immer wieder diskutiert und aufgegriffen werden. Es wurden meiner Erinnerung nach um die 150.000 Menschen vertrieben. Es wurden Hunderte massakriert und die ukrainischen Armee plus, wie gesagt, sehr, sehr viele Söldner halten sich seit letztem August oder hielten sich auf dem Gebiet auf. Dank eines wirklichen Husarenstücks, das die russische Armee hinlegte, letzte Woche, nicht letzte Woche, das war an sich schon am 8. März der Fall, aber die Folgen sind also jetzt spürbar, ist es den Russen gelungen, fast 90% dieses Gebietes zu befreien. Und diese Besatzung von Kursk wurde von Kiew an sich vor allem deswegen unternommen. Es gab zwei Gründe. Das eine war, man wollte damit Russland natürlich desavouieren, Unruhe stiften, natürlich auch in der Bevölkerung. Die russische Regierung kann die eigenen Leute nicht schützen. Also das hatte schon auch ein starkes psychologisches Momentum. Aber noch viel wichtiger war, man wollte eine territoriale Trumpfkarte in der Hand haben, um am Verhandlungstisch dann zu sagen, wir bekommen zurück dieses oder jenes Gebiet von Donbass oder von der Krim, dafür geben wir euch Kursk zurück. Also das war sozusagen eine territoriale Verhandlungskarte und das ist es jetzt nicht mehr. Und das andere ist, dass man natürlich auch erwartete, dass die russischen Truppen, die im Donbass sind, aufgesplittert würden und sozusagen in Kursk eingesetzt. Aber letztendlich wurde in Kursk mit den ja dort aktiven Streitkräften gearbeitet. Und wir können gerne dann in der Folge noch auf dieses militärische Husarenstück eingehen, das eben zu einer wirklichen territorialen Verschiebung der Kräfte geführt hat. Also dieses Kursk-Abenteuer mit all den Tragödien für die betroffenen Personen. Ich kenne eine Familie aus Kursk mit ihrer Leidensgeschichte persönlich und helfe dieser Familie. Und da geht es nicht nur um Menschenleben, die verloren wurden, da geht es einfach wirklich um ja, und ganze Landstriche, die kaputt gemacht wurden. Aber das ist der Fall bedauerlicherweise seit dem Jahr 2014.
Wir kommen auch gleich noch auf Kursk im Detail zu sprechen, Frau Kneißl. Aber lassen Sie uns vielleicht zunächst mal noch mit dieser 30-tägigen Feuerpause beschäftigen, die jetzt da verhandelt worden ist. Denn Putin hat sich auch gestern zu den zentralen Fragen geäußert, die damit zusammenhängen wollen, mit denen, die ich auch noch mal gerne mit Ihnen besprechen möchte, Frau Kneißl. Er sagte nämlich bei dieser Rede, zählte er auf, was die wesentlichen Verhandlungspunkte jetzt sein werden. Er sagte oder er stellte die Frage, wer denn eigentlich die Kontrolle über die Einhaltung der Waffenruhe an der 2000 Kilometer langen Frontlinie ausüben wird. Er fragte auch, was passiert, wenn diese verletzt wird, wer wird die Lage verifizieren und wer wird Russland garantieren, dass diese Kontrolle ausgeübt wird? Wer wird die Befehle geben, damit die Kampfhandlungen unterbrochen werden? Und Sie hatten es jetzt schon eben gesagt, Frau Kneißl, militärisch schreitet Russland immer schneller voran. Wir gehen hier in unserem Podcast schon gar nicht mehr all die Gebiete und Ortschaften durch, die Woche für Woche, Tag für Tag vom russischen Militär befreit werden, weshalb ich die Frage jetzt, die sich sicherlich auch viele Menschen in Russland stellen werden, warum sollte Russland in dieser militärischen starken Position, in der sie sich jetzt mittlerweile befinden, überhaupt einer Feuerpause oder im nächsten Schritt einem Waffenstillstand zustimmen, Frau Kneißl?
Ja, genau das ist der Knackpunkt. Also wenn man die Kanäle von diversen Militärbloggern liest, auch letzte Woche traf Präsident Putin Witwen von Soldaten und die haben gesagt, wir müssen bis zum Ende gehen. Ja, also wir können uns da jetzt nicht einen Stopp einlegen, weil das schulden wir unseren toten Männern. Also das war die Aussage dieser Kriegswitwen. Und da gibt es sehr, sehr viele Stimmen in Russland. Es gibt natürlich auch die Stimmen, die sagen, bitte lasst uns wieder zurückkehren zu einem Miteinander. Es gibt ja viele zerrissene Familien, ukrainisch-russische Familien, wo dass man nicht mehr miteinander spricht, ist noch das Geringste. Ja. Aber die Aussöhnung über diese Staatsgrenzen hinweg, die ja wirklich durch hunderttausende Familien geht, weil ja nicht unähnlich wie die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, wo es serbisch, kroatisch, bosnische Ehen, das war ganz normal und dann plötzlich war man Feind innerhalb der Familie. Und nicht anders verhält es sich hier jetzt seit 2014, 2022. Und die Fragen, die Sie hier von Präsident Putin zitieren, die treffen ja ins Schwarze, ja. Weil wir hatten ja Feuerpausen und wir hatten sogar einen ausgehandelten Waffenstillstand 2014, aber die damals mit dem Monitoring und mit all diesen Überwachungspflichten versehene OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die setzte also völlig aus, ja. Diese Beobachter waren zwar hoch bezahlt, das machten viele gerne und leben wir davon sehr gut, so ein OSZE-Mandat, oder eben als Wahlbeobachter oder Militärbeobachter unterwegs zu sein, das ist mittlerweile ein schönes Einkommen. Und ich habe das auch als Ministerin gesehen, wie sehr sich hier auch ehemalige Botschafter wirklich davon gerissen, dass sie in diesen OSZE-Funktionen waren, weil sie einfach gewaltige Gehälter hatten. Und was diese Leute nicht interessierte, war eine wirkliche Verbesserung der Zustände für die Zivilbevölkerung beispielsweise oder die Umsetzung der Minsk-Abkommen von 2014. Also damit beauftragt waren in erster Linie Frankreich, Deutschland und Russland. Natürlich Frankreich und Deutschland einwirkend auf die Ukraine. Aber was man im Juni 2014 mal beschlossen hatte, das kratzte dann niemanden mehr. Es hatten teilweise die Regierungen gewechselt, die Kabinette, die Beamten, die damit vielleicht mal beauftragt waren. Und die Erfahrung dieser Zeit, ja, dass also Minsk wirklich mehr als ein Zeitverzögerungsmoment gedacht war, denn als eine ernsthafte Lösungsversuch, das sitzt in Russland tief und das sitzt vor allem sehr, sehr tief, seitdem die ehemalige Kanzlerin Merkel, ich glaube es war 2021 oder 2022, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war im Dezember 2021, als sie der Zeit ein Interview gab, in dem sie meinte, na Minsk, das war vor allem um Zeit zu gewinnen für die Ukraine, ja, und das hat dann auch Hollande, der damalige französische Präsident, übrigens in einem Fernsehinterview mit den Pranksters, mit Wovan und Lexas auch nochmals zugegeben. Also die haben ihn da sozusagen gemimt, ich glaube, einen ukrainischen Politiker und Hollande, Ex-Minister, Ex-Präsident, war vielleicht ganz glücklich, dass er da lang interviewt wurde und hat sich also hat wirklich fröhlich von der Leber alles herwegberichtet, dass man nie an Minsk geglaubt hat. Ja. Das heißt, die Fragen zur Überwachung, zur Umsetzung, die technischen Beobachter, die man braucht, und wir sprechen hier von einer Grenze von eben 2000 Kilometern, Sie haben es erwähnt, das wird schwierig. Ja. Und von russischer Seite ist es ziemlich klar, dass man keine europäischen NATO-Truppen dort sehen will. Also das genau ist der Punkt. Wer soll das übernehmen? Und Putin hat auch noch eines aufgeworfen. Er hat gesagt, es wird rund um Kursk eine Pufferzone gebildet werden müssen, was an sich darauf schließen lässt, dass in gewisser Weise die Kämpfe weitergehen könnten oder die ukrainische Seite ist in ihrer militärischen Präsenz ohnehin schon so getroffen, dass man vielleicht freiwillig gewisse Regionen räumt. Ich weiß es nicht, aber zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Moskau hat Washington ausgerichtet, Waffenstillstand, ja, und das sind die Details und das sind unsere, Feuerpause, ja, Ceasefire, nicht Waffenstillstand, Ceasefire, Feuerpause und das muss geschehen, ja. Das heißt, man hat jetzt nicht nett gesagt, man hat nichts ausgeschlagen, man hat nur noch einmal auf den Tisch gebracht, noch einmal in Erinnerung gerufen, was die letzten 3 Jahre an sich immer wieder genannt wurde, was erforderlich ist. Und unter Anführungszeichen interessant ist ja wirklich die Tatsache, das haben wir ja seit Antritt der Trump-Administration aus dem Munde nicht nur von Trump, von Marco Rubio, dem Außenminister und vielen anderen gehört, natürlich wird die Ukraine auf Gebiete verzichten müssen. Das heißt, die Rückkehr zu den ehemaligen Territorialverhältnissen, wie sie im Februar 2024 bestanden, die gibt es nicht. Und die russischen Truppen haben erfolgreich die Gebiete sozusagen befreit, erobert. Das kommt immer auf den Standpunkt an, wie man sieht. Die 2022 in das russische Staatsgebiet aufgenommen wurden.
Ja, und auch die Europäer haben auf diese Verhandlungen reagiert. Der französische Präsident Macron traf sich jetzt am Dienstag mit den Generalstabs- und Armeechefs aus 34 Ländern, um über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beraten. Das Treffen fand in der École Militaire in Paris statt. An den Gesprächen nahmen hochrangige Militärs aus 29 NATO-Staaten sowie Österreich, Australien, Japan und Südkorea teil. Und dabei ging es auch um eine mögliche Entsendung von diesen sogenannten Friedenstruppen in die Ukraine im Falle eines Waffenstillstandes mit Russland. Auf der Sicherheitskonferenz, die den Titel trug Paris Defense and Strategy Forum, äußerte sich auch der französische NATO-Botschafter David Kiasch im gleichen Sinne. Er sagte, die Debatte drehe sich in erster Linie um die Frage, die amerikanischen Fähigkeiten zu ersetzen und dabei müsse vielmehr eine Lastenverschiebung hin zu den Europäern angestrebt werden. Es stünden zunächst, so waren die Verlautbarungen, die militärischen Beiträge zur Überprüfung der Feuerpause zur Debatte und dann in einem zweiten Schritt eine Präsenz von Soldaten zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstandes in die Ukraine zu senden. Diese, nennen wir sie mal Friedenshüter, sollen dann nach den französischen Vorstellungen nicht in der Nähe der Frontlinie, sondern in anderen Landesteilen beziehungsweise in der Nähe kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken beispielsweise stationiert werden. Der wichtigste Aspekt, das wurde dort einstimmig beschlossen, sei allerdings eine nachhaltige Aufrüstung und Stärkung der ukrainischen Armee. Und diese Pläne zur Aufrüstung und Stärkung der ukrainischen Armee, die konterkarieren die russischen Vorstellungen Forderung nach einer Entmilitarisierung der Ukraine, was zu Beginn als offizielles Kriegsziel auch von der russischen Führung so benannt worden ist. Frau Kneißl, wie betrachten Sie diese europäischen Friedensbemühungen mit Anführungsstrichen im Lichte der gegenwärtigen Friedensverhandlung? Was ist da das Kalkül vom Kriegsherrn Macron, der da versucht, die Europäer zusammenzutrommeln und diesen Krieg auf Biegen und Brechen irgendwie doch noch fortzusetzen?
Ja, Macron lenkt in erster Linie von seinen wirklich langen und tiefen innenpolitischen Problemen ab. Es ist jetzt die dritte Regierung im Amt binnen weniger Monate, die wöchentlich konfrontiert ist mit Misstrauensvoten. Es in Frankreich hohe Verschuldungsproblematik, Kaufkraftverlust. Also ich würde sagen, die soziale und wirtschaftliche Misere in Frankreich verschlimmert sich. Und da will natürlich ein Präsident, der gewaltige außenpolitische Kompetenzen hat, laut der französischen Verfassung, der kann viel, viel mehr tun als ein US-amerikanischer Präsident. Der kann wirklich Krieg erklären, was ein US-amerikanischer Präsident nicht kann. Der muss den Kongress fragen. Und diese Macht nützt er jetzt aus und er genießt sie offenbar auch, weil er sich jetzt sozusagen sieht als der wesentliche Kriegsherr und Befreier. Die Amerikaner tun das nicht mehr, aber es gibt glücklicherweise La France Nucléaire, La France Militaire, also La France, dass die jetzt auch ihren Atomwaffenschirm aufspannt und damit ja eigentlich in eine offene nukleare Konfrontation geht gegenüber Russland. In einem Umfang, wie es, würde ich sagen, nicht einmal die USA unter Biden gemacht haben. Und das wirft sehr, sehr viele Fragen auf. Ich würde sagen, nicht nur in Russland, sondern das sollte ja eigentlich auch innerhalb der NATO Fragen aufwerfen, sozusagen wird da jetzt doppelt gemoppelt, werden da die NATO-Fähigkeiten sozusagen ausgeschaltet und hört dann alles nur mehr auf das Kommando von Macron, der ja immer dafür war, dass von europäische Streitkräfte mit hoher französischer Beteiligung geschaffen werden, während beispielsweise eine Frau von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, die Idee dieser europäischen Verteidigung eher am Rande sah. Sie sprach und Deutschland grundsätzlich, auch das Merkel-Deutschland, sprach immer von einem europäischen Pfeiler der NATO-Verteidiger. Das heißt, Deutschland aus den bekannten historischen Gründen will die NATO. Frankreich aus den bekannten historischen Gründen will eine eigene Verteidigung. Und jetzt ist da Europa am Scheideweg, weil entweder sie sind bereit, bis zu 5% ihres Bruttonationalprodukts zu zahlen, um den Forderungen der wesentlichen NATO-Macht USA nachzukommen, wo es eben seit Jahr und Tag heißt, ihr zahlt nicht genug. Waren es einmal 2%, sind es jetzt um die 5% des Bruttonationalprodukts. Und weil ja auch aufgrund dieses Aktivismus von Paris ja die NATO da und dort fast schon untergraben wird. Also ich glaube, das sehen viele nicht so gerne, vor allem die, würde ich mal sagen, die alten Transatlantiker in Europa. Und das ist vor allem Deutschland, das ist aber auch Italien, das immer sehr, sehr viel für die NATO tat, vielleicht mehr auch als die Deutschen. Und das sind die neuen NATO-Staaten, relativ neuen Staaten, die Staaten, die nun seit knapp 25 Jahren dabei sind, wie vor allem Polen, das ja eigentlich die Türkei ablösen möchte, um zur zweitwichtigsten NATO-Macht aufzusteigen. Ich würde sagen, da ist alles andere als eine klare Agenda, weil es wirklich eine Zerreißprobe ist für die NATO und weil sich viele nicht so klar sind, kann das funktionieren? Wir haben in der letzten Sendung darüber gesprochen, über die Problematik des Babylons der Sprachen. Also es gibt zwar diese gemischten Brigaden, ich habe solche Übungen mal selbst erlebt, wo niederländische Fallschirmspringer von portugiesischen Piloten und deutschen Fluglotsen zu Manövern geschickt werden. Aber das funktioniert nur mit wohlvorbereiteten Manövern. Die Sprache ist ein Problem. Und was vielleicht noch das viel größere Problem in Europa derzeit ist, oder das bahnt sich seit Jahren an, gab es einen ganz interessanten Artikel in der Financial Times letzte Woche, sehr ehrlicher Artikel, die Personalmisere beispielsweise in der deutschen Bundeswehr offenbar ein hoher Burnout herrscht und Dropout und ich weiß nicht was, ja. Also in Friedenszeiten Burnout und Dropout, Bürokratie, Kasernen, die unter jedem Mindeststandard sind, Busse, die nicht funktionieren. Man hat ja auch unglaublich viel rausverlagert, ja. Also das fängt bei der Feldküche an und geht teilweise bis zum Fuhrpark, wo man selber überhaupt nicht mehr sozusagen diese militärische Kontrolle hat, die im Sinne von, es herrscht Marschbefehl und jetzt müssen die Feldküchen arbeiten. Nein, wenn ich das einem Caterer überlasse, der sagt, ach, da drüben herrscht Krieg, da kochen wir aber nicht für euch. Ja? Also das sind alles die Probleme der deutschen Bundeswehr und nicht nur jener. Daher zurück zum alten Thema, das wir auch schon mal bearbeitet haben. Wahrscheinlich allgemeine Wehrpflicht. Und das ist dann nicht eine Wehrpflicht von so 6, 7, 8 Monaten mit Möglichkeit des Sozialdienstes, sondern das wird dann wirklich für Männer wie Frauen, ähnlich wie in Schweden, eine ganz andere Rückkehr der Wehrpflicht sein.
Und wir hatten schon in einer unserer letzten Podcasts, ich glaube im letzten Podcast auch drüber gesprochen, Frau Kneißl, wie das mit der Generation TikTok überhaupt möglich sein soll. Da mache ich mal ganz große Fragezeichen dahinter, dass Generation TikTok und Instagram unser Land hier verteidigen oder womöglich an der Front in der Ukraine, halte ich für unmöglich. Das ist meine private Meinung hierzu. Aber Frau Kneißl, lassen Sie uns auch nochmal auf dieses Husarenstück, von dem Sie jetzt vorhin gesprochen haben, in Kurs zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ein paar Zahlen und Fakten dazu. Jetzt am vergangenen Wochenende überwanden nämlich russische Soldaten rund 15 Kilometer innerhalb einer stillgelegten Pipeline und tauchten dann plötzlich in der Nähe der Stadt Sucha auf, tief im Hinterland der ukrainischen Positionen. An der Operation nahmen insgesamt bis zu 800 russische Soldaten teil. Der Marsch durch die Leitung dauerte etwa 2 Tage. Weitere 4 Tage befanden sich die Kämpfer in einem Rohr mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und warteten auf das Signal zum Angriff. Dann tauchten sie im Bereich eines großen Waldgürtels und des Industriegebiets Suchas heimlich an der Oberfläche auf. Die ukrainischen Soldaten hatten mit diesem Angriff nicht gerechnet und als das russische Kommando dann hinter den Hauptbefestigungen aus dem Boden hervorkam, da brach die blanke Panik in den ukrainischen Reihen aus. So berichten es zumindest einige Militärbeobachter und Experten. Das ganze Unterfangen war auch für die Soldaten extrem gesundheitsschädlich, da die Luft in der Leitung mit Methan und Dämpfen von mehrjährigen Kohlenwasserstoffablagerungen an den Pipeline-Wänden gesättigt war. Und dieser Einsatz fand auch internationale Aufmerksamkeit. Ein bekannter Bildjournalist in Deutschland schrieb, dass man alle russischen Pipelines sprengen sollte, da Russland diese Pipelines sonst nutzen würde, um Europa zu überfallen. Das Ganze sei angemerkt keine Ironie, das war bitterer Ernst. Und das Ganze war auch nur möglich, da zu Beginn des Jahres Zelensky diese Pipeline öffentlichkeitswirksam abschalten ließ. Wir hatten zu Beginn des Jahres in unserem ersten Podcast darüber gesprochen. Frau Kneißl, Sie nennen das Ganze ein Husarenstück. War das womöglich ein Stück weit russische Kriegskunst, die wir dort erlebt haben, und hat das womöglich auch innerhalb des russischen Militärs und der russischen Bevölkerung, das Ganze war ja auch in Russland, wurde das mit Interesse und großer Spannung verfolgt. Also was hat das für eine Bedeutung jetzt innerhalb von Russland, Frau Kneißl?
Eine gewaltige. Also es hat zum einen mal wirklich militärisch, territorial unglaublich viel verändert. Also dank dieser 800 Mann, die da sozusagen aus diesem Gasverteiler bei Sucha stürmten, das war Überraschung, das war militärische List. Damit hatten die Ukrainer und all die Söldner und all die amerikanischen Geheimdienstler nicht gerechnet. Ja? Mhm. Die waren dann natürlich so etwas von überwältigt und betropst, dass sie von ihren eigenen Versorgungslinien abgeschnitten waren, weil zeitgleich hatte die russische Armee auch die militärischen Versorgungswege und die Fahrzeuge außer Kraft geschaltet, also Kraft gesetzt. Das heißt, wir haben tausende ukrainische Truppen und tausende Söldner, ja, die hat ja Präsident Putin in seiner Pressekonferenz auch extra nochmals erwähnt, die jetzt sozusagen in Kursk in der Falle sitzen. Und die ukrainischen Militärs werden wie Kriegsgefangene behandelt, die Söldner wie Terroristen, weil sie nicht unter die Genfer Konventionen für Kriegsgefangene fallen, was juristisch allgemein gut ist, ja, also das ist jetzt nicht die russische Interpretation, das gilt so. Ein Söldner ist ein Verbrecher, ein Soldat dient zu einem Land und wird eben im Rahmen von Kriegsgefangenen-Konvention ist entsprechend dazu behandelt und kann dann eben auch ausgetauscht werden. Wir haben also hier mal militärisch, das war wirklich eine Wende. Also hat man sich seit August, wie gesagt, wirklich eher so mit vielen Rückschlägen vorgearbeitet, um in Kursk voranzukommen, hat dieses Husarenstück Anfang März es den Russen ermöglicht, innerhalb weniger Tage große Gebiete zu erobern, weil die ukrainischen Streitkräfte einfach überrumpelt waren. Und damit konnte man auch Menschenleben retten, ja, weil sich damit die Kämpfe verkürzt haben. Es wurde militärisch sozusagen sehr viel erreicht. Das ist mal das eine. Das andere ist, es wird wirklich hier in Russland, egal ob jetzt hier im Dorf oder in den Medien oder wo auch immer, also alle sind schwer beeindruckt, ich inklusive. Sie haben ausgeführt, wie das erfolgte, wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf. In Zeiten, wo kaum mehr Geheimhaltung oder Diskretion irgendwo möglich ist, ja, wo Krieg ja in den sozialen Netzwerken und unter Bloggern in der täglichen Kommentierung stattfindet, eine derartige List, die viele Vorbereitungen brauchte, geheim zu halten, ja, dass da keine Maulwürfe im weitesten Sinne da waren, die das verraten hätten, das allein erachte ich persönlich schon mal als bemerkenswert, ja, weil das war höchste Geheimhaltung. Ich glaube, das haben die 800 Soldaten gewusst, die sich dafür gemeldet haben, plus der Kommandant, der ein ehemaliger Wagner Kämpfer ist, und die Wagner-Truppen wurden ja in den letzten eineinhalb Jahren in die russischen Streitkräfte integriert. Das heißt, die Idee und die Umsetzung dieser Idee und dass sie auch noch erfolgreich war, das war alles nicht garantiert. Man hatte wirklich nicht gewusst, ob die Männer das durchhalten werden, weil es wurde zuerst das Methan abgesaugt, dann wurde Sauerstoff hineingepumpt, aber sie haben gesagt, natürlich gab es dort immer noch Verschmutzungen. Dann wurde das Gepäck, die Waffen wurden auf elektronischen Trolleys, teilweise auch auf so kleinen Fließbändern hinübergebracht. Die Männer konnten sozusagen ohne Marschgepäck durchgehen und waren dann noch so bei Kräften, dass sie sozusagen aus diesem Gasverteiler bei Schutscha rausspringen konnten und in Kampfhandlungen mit den Ukrainern übergehen, ja. Also dem zolle ich einfach meinen Respekt, ja. Nicht nur was die physische und mentale Stärke aller Beteiligten anbelangt, sondern die Tatsache, dass es geheim gehalten wurde, dass es wirklich eine militärische List gegen militärische Ziele. Weil was wir ja in diesem Krieg und nicht nur in diesem erleben, man hat es auch gesehen, wie Israel gegen die Hezbollah oder Gaza kämpfte, das waren ja vorzugsweise zivile Ziele, ja. Und hier reine militärische List gegen militärische Ziele, gegen Kombatanten, also symmetrisch. Und diese Männer sind Helden. Und es gibt ja hier auch ein Programm, das vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, Zeit der Helden. Da geht es darum, dass die Veteranen, die aus dem Schlachtfeld zurückkehren, dass diese beim Wiedereinstieg in ihr Berufsleben, die müssen einfach neue Perspektiven haben. Und ich würde mal sagen, Männer, die so etwas auf die Wege bringen, die sowas umsetzen, ja, das sind ja geniale Manager und Logistiker. Also nach solchen Mitarbeitern kann ja jede Firma nur sagen, hurra, die brauchen wir. Ja. Und es gibt, wie gesagt, dieses Programm der beruflichen Wiedereingliederung und jemand, der vielleicht zuvor Mechaniker war, dann im Krieg seine zusätzlichen Qualifikationen und so weiter sich erworben hat und seinen Mann gestanden ist im tiefsten Sinne dieses Wortes, der soll bei Rückkehr ins Berufsleben neue Perspektiven, inklusive natürlich auch einen besseren Verdienst und so weiter haben, weil ja diese Leute ganz andere Erfahrungen mitbringen und Verantwortung gelernt haben.
Ja, und das Ganze war natürlich auch ein PR-Coup von russischer Seite. Die Medien hier in Deutschland, die ich verfolgt habe, die konnten das kaum glauben und man wusste überhaupt nicht, wie man das einordnen soll, das Ganze jetzt. Ist das jetzt völkerrechtswidrig, was da geschieht? Sind wir jetzt womöglich in Deutschland davon betroffen? Was ist mit der Nord Stream Pipeline? Kriechen da die russischen Soldaten hier dann vielleicht bald durch? Also es waren wilde Schlagzeilen, die hier in Deutschland oder in den deutschsprachigen Medien vorgeherrscht haben. Wie gesagt, Fassungslosigkeit und man konnte das überhaupt nicht einordnen. Und sicherlich auch für die Mentalität der Armee sehr wichtig und auch für die russische Bevölkerung, die noch einmal mehr gesehen hat, zu was das russische Militär fähig ist und in der Lage ist. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt diesen Themenkomplex Ukraine Konflikt zumindest für die heutige Folge zunächst mal zu den Akten legen und unseren Blick weiten nach Westasien, denn das, was dort am vergangenen Wochenende und in den Tagen davor geschehen ist, war an Grausamkeit kaum mehr zu überbieten und überhaupt in Worte zu fassen, denn bei Kämpfen zwischen der vom Westen unterstützten Interimsregierung sind dort am vergangenen Wochenende laut offiziellen Berichten der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London weit über 1000 Alawiten und Christen umgebracht worden. Einige Beobachter, Syrien-Experten sprechen von über 10.000 umgebrachten Alawiten und Christen. Die Zahlen sind nicht klar verifizierbar, aber dieser sogenannte Militäreinsatz in der Küstenregion, er wurde jetzt immerhin zu Beginn der Woche am Dienstag für erfolgreich in Anführungsstrichen beendet, erklärt der syrische Interimspräsident Ahmed al-Sharaa, Rufname, Kampfname al-Julani, versprach jetzt am Sonntag, dass die Urheber der gewaltigen Auseinandersetzung zur Rechenschaft gezogen werden. Sein Büro teilte mit, dass ein unabhängiger Ausschuss, wie auch immer die aussehen soll, von die von beiden Seiten begangenen Tötungen untersuchen werden. Er sagte, Syrien ist ein Rechtsstaat. Das Gesetz wird seinen Lauf nehmen. Das sagte er zumindest der Nachrichtenagentur Reuters. Frau Kneißl, zum einen halten Sie es für realistisch, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden? Und zum einen, warum wurden ausgerechnet Alawiten und Christen dort im ganz großen Stil massakriert und ausgerottet, Frau Kneißl?
Ja, diese Massaker übersteigen an Zahlen, Umfang, Leid, mittlerweile die Massaker, die beispielsweise die osmanische Armee an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges verübte. Ja? Und das wurde im Nachhinein dann als Genozid qualifiziert. Das, was im Jahr 2014 in Libanon und in Syrien zu hören war, und ich war damals in beiden Staaten, war der Kampfruf der Terroristen des Islamischen Staates, Daesh, war folgender: Christen nach Beirut, Alawiten an den Galgen. Und die Alawiten als eine, sage ich mal, späthellenistische Religionsgruppe, die zeitgleich entstanden mehr oder weniger mit dem Christentum, das heißt eine jüdische Erneuerungssekte, ja die ersten Jahrhunderte im Untergrund bildete, weiter ist die alawitische wie auch die drusische Religionsgruppe mehr eine Ethnie als nur eine Religionsgruppe. Und die Alawiten waren den sunnitischen Sunniten immer tief suspekt, weil sie eben beispielsweise Alkohol trinken, sehr säkular denken und manche bezeichnen sie auch als eine Geheimreligion, weil es eben keine Schriften gibt, weil es nur eine Gruppe von Eingeweihten und so weiter ist. Ich habe mich mit den Alawiten und mit den Drusen während meines Arabischstudiums vor vielen Jahrzehnten einmal näher auseinandergesetzt. Und die Alawiten werden von einigen schiitischen Klerikern wie Musa Sadr, der hat eine wichtige Fatwa dazu gemacht vor vielen Jahrzehnten, auch als Schiiten gesehen, was man jetzt, worüber man trefflich diskutieren kann, aber ich möchte jetzt nicht in irgendwelche theologischen Abhandlungen abgleiten, auf den Punkt gebracht, die Alawiten sind in den Augen der mehrheitlich sunnitischen Muslime Heretiker und gehören an sich noch schlimmer abgeschlachtet als Christen oder Juden. Das hat Tradition. Die Alawiten stellen im Syrien eine Bevölkerungsgruppe von 10-12%, sind in den letzten 60 Jahren dank der Assads, der alte Hafez al-Assad, der im Jahr 2000 verstarb und durch einen Militärputsch 1969 an die Macht kam, sind die Alawiten sozusagen aus dieser eher niedrigen sozialen Schicht, in der sie traditionsgemäß waren, weil sie einfach nicht den Zugang hatten zu öffentlichen Ämtern, nicht den Zugang zu gewissen geschäftlichen Berufen. Sie waren die Außenseiter. Und mit den Assads sozusagen, 60 Jahre Assad-Herrschaft, sind die Alawiten aufgestiegen. Was aber jetzt nicht heißt, dass alle Alawiten Assad-Anhänger waren, wie auch nicht alle Sunniten Assad-Gegner sind, ja. Und die Sache ist etwas komplizierter. Jedenfalls die Alawiten sind in den Augen der radikalen Sunniten Heretiker, die abgeschlachtet gehören. Und diesen Kampfruf habe ich im Jahr 2014 vernommen. Im Jahr 2014 ging die Welt sozusagen in Konfrontation mit dem IS. Der IS war damals anerkannte Terrorgruppe. Heute ist der IS ein anerkannter Gesprächspartner für Leute wie Frau Baerbock und den französischen Außenminister, die ja als Erste dort auch hinreisten, um Hand zu schütteln. Oder Frau Baerbock durfte nicht die Hand schütteln, aber sozusagen ihnen eine Legitimität als Gesprächspartner zu geben. Was den Verbrechen, die sie vorher setzten und die sie jetzt setzten, aber sozusagen dieser Legitimitätsanspruch in den Augen des Westens ja meines Erachtens etwas fragwürdig macht. Ja. Übrigens die Europäische Kommission, Frau Kallas und ihr Büro, alles was sie zu sagen hatten zu den Massakern war folgendes. Pro-Assad-Elemente hätten rebelliert und die Antwort darauf sei sozusagen gewalttätig und wir rufen alle Seiten auf zur Mäßigung. Das war sozusagen nur die Pro-Assad-Elemente. Jetzt hatten wir aber unter diesen massakrierten Menschen hunderte von Kindern, ja. Also man kann die Fotos, Videos nachsehen. Es hat das US-amerikanische Außenministerium entsprechend schockiert reagiert. Rubio hat dazu Stellung genommen. Es hat die UNO Stellung genommen. Es schaffte kein einziger EU-Regierungschef oder Außenminister dazu Stellung zu nehmen. Kein einziger. Und weil das sind ja jetzt die gemäßigten Partner, mit denen man auch versucht, auf gleichzukommen, um syrische Neubürger aus Deutschland und Österreich und Schweden sozusagen wieder nach Syrien zurückzubringen. Das ist ja das der Hauptgedanke, der ja diese Leute bewegt. Ja. Und 2015 kamen nicht Flüchtlinge im großen Stile. 2015 kamen junge Männer, die ein besseres Leben suchten. Ich habe das damals auch als solches gesagt und wurde ja entsprechend angegriffen. Jetzt würden Flüchtlinge kommen. Ja. Und vielleicht zum Punkt der Schicksale dieser Menschen. Tausende, mittlerweile vielleicht auch Zehntausende Alawiten sind geflohen auf die russische Militärbasis Khmeimim. Ich war selbst auf dieser Militärbasis. als ich vom Libanon Richtung Russland unterwegs war, weil ich konnte von Chmeimim nach Russland fliegen. Es war mir nicht möglich, einen LKW quer durch Syrien zu fahren. Wäre Frieden, hätte ich das vielleicht machen können, aber ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit, mit einem Transportflieger dann von Chmeimim zurück nach Russland zu fliegen. Als ich den Libanon verließ und ich kenne diese Militärbasis, für mich war es damals so etwas wie Hurra, Sicherheit und Freiheit, als ich dort angelangt war nach einer sehr, sehr strapaziösen Reise, Fahrt und mit den Tieren. Und ich wurde dort aufgenommen und ich weiß, dass ich habe es noch in meinen Knochen, das tiefe Gefühl der Erleichterung und dieser menschlichen Hilfe, die ich damals erhielt. Am 8. Dezember, als die Terroristen Damaskus übernahmen, war mein erster Gedanke, wenn ich eine syrische Mutter wäre, dann würde ich meine Kinder packen und auf die russische Militärbasis marschieren. Und das haben mittlerweile Tausende, Zehntausende Menschen gemacht. Und das wird, glaube ich, fürchte ich, noch zu einem größeren Problem für Russland, weil diese Menschen müssen versorgt werden. Da hat man jetzt Zeltstädte aufgestellt, die brauchen Wasser, die brauchen Toilettenanlagen, die brauchen Versorgung. Und es werden mehr werden, ja, wenn diese Massaker nicht ein Ende nehmen. Und weil Sie mich zu diesen Aussagen des selbsternannten Präsidenten Sharaa fragten, diese Verhaftungen, ich habe einige davon auf Videos gesehen, die erscheinen mir wirklich wie eine PR-Aktion. Ja. Also das war geradezu gestellt, um eben zu zeigen, seht her, wir tun was, aber ein Herr Sharaa, sein Außenminister, sein sogenannter Justizminister und alle, die dazugehören, haben selbst Menschen ermordet. Mhm. Also wissen Sie, ich traue denen nicht ganz über den Weg, ja.
Das ist sehr vorsichtig formuliert, Frau Kneißl, wenn man sich diese Massaker da anschaut und auch die Vergangenheit eines Justizministers, der sich früher noch an den Massakern an genau diesen Menschen, die Sie gerade ausgeführt haben, beteiligt haben, aktiv und nicht nur zugesehen hat. Videos belegen das mittlerweile mehrfach. Muss man sich doch die Frage stellen, warum wir mittlerweile in Deutschland 60 Millionen Euro an Entwicklungshilfe in dieses Land schicken, die Sanktionen gelockert werden sollen und eine Frau Baerbock dorthin reist und ihr der Handschlag verweigert wird und sie im syrischen Fernsehen geblurrt wird, weil Frauen dort ja bei den neuen Machthabern nicht unbedingt willkommen sind, wie wir wissen. Ja, aber vielleicht nochmal, um auf diesen Punkt zu sprechen oder diesen Aspekt zu sprechen zu kommen. Sie hatten es jetzt eben schon angedeutet, Frau Kneißl, was bedeutet das jetzt für Russland? Einige hatten womöglich schon spekuliert, dass diese Besatzung dieses Militärstützpunktes Chmeimim, den Sie ja auch selber kennengelernt haben, die Frage noch mal einmal mehr für Russland aufkommen lässt, wie geht man damit jetzt auch militärisch um? Einige sprachen auch zumindest in den sozialen Medien, ich weiß nicht, inwiefern da schon auch etwas öffentlich kommuniziert worden ist, was den Einsatz russischer Streitkräfte in diesem Land erneut angehen würde. Also wenn Sie das jetzt sehen, diese üblen Massaker und all das, was dieser Scherbenhaufen, der jetzt dort von diesen selbsternannten Präsidenten und Justizministern hinterlassen wurde, würden Sie persönlich dafür plädieren, dass Russland dort, wenn jetzt vor allen Dingen auch der Ukraine-Krieg womöglich an ein Ende zuschreitet, wieder aktiv werden sollte, um zumindest mal den Minderheitenschutz zu garantieren, der ja unter anderem von Frau Baerbock auch ein großes Thema war. Ja, sie möchte ja feministische Außenpolitik machen. Wäre das womöglich eine fast schon moralische Verpflichtung der russischen Streitkräfte, um dort die Minderheitenrechte der dort lebenden Christen, Drusen und Alawiten zu garantieren?
Ja, ist eine knifflige Frage für die russische Seite, weil man hat in den letzten paar Jahren Personal abgezogen. Man musste die Kräfte einfach auch aufgrund des der ukrainischen Front verlegen. Ich habe mit einigen russischen Experten zu dieser Frage in den letzten Wochen schon gesprochen. Wir hatten am Gorki auch einen runden Tisch dazu. Es waren viele ziemlich sprachlos, ja, dass das alles möglich war. Sie hatten damit wirklich nicht gerechnet. Und wie jetzt Russland wirklich da vorgehen kann, ist ich getraue mich nicht, jetzt hier einen Ratschlag der russischen Seite zu geben. Weil, sagen wir jetzt mal, im größeren realpolitischen Zusammenhang gesprochen, hat Russland ja auch versucht, eine Normalisierung mit diesen neuen Machthabern. Präsident Putin telefonierte mit Scharrer, eine russische Delegation reiste, ich glaube, es war im Februar oder Januar, nach Damaskus und schüttelte dort auch die Hände. Also man hat ja unter dem vorwiegenden Interesse, also das sozusagen ist das wesentliche Thema, Aufrechterhaltung der dortigen Militärbasen. Und daher hat man ein Interesse, mit diesen Leuten eben auch im Gespräch zu bleiben. Also ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass die russische Luftwaffe jetzt Einsätze gegen diese Massmörder fliegt. Das hat sie getan im Oktober, November, als der Marsch von Idlib Richtung Damaskus stattfand. Da hat die russische Luftwaffe die syrische Armee unterstützt. Dann ging alles sehr schnell. Also Syrien fiel wie ein Dominostein. Und das ist ein äußerst kniffliges Thema für die russische Führung, für die dort stationierten Soldaten, weil der vor allem Marinestützpunkt Tartus entscheidend ist für Russland. Ja? Und den möchte man aus nachvollziehbaren Gründen nicht einfach so verlieren, auch wenn man jetzt in Libyen einen neuen Marinestützpunkt gerade aufbaut. Aber Tartus ist einfach näher dran am Schwarzen Meer, näher dran, um mit Transportfliegern zu erreichen. Also was Russland hier jetzt tun möchte im Sinne des Schutzes auch der Menschen, das weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, dieser selbsternannte Präsident Scharrer und alle, die zu ihm gehören, haben sich relativ rasch entzaubert. Es hat sich gezeigt, dass sie auch keinen Einfluss auf ihre Gefolgschaft haben. Also ein starker, ein autoritärer Führer ist ja nur derjenige, der sozusagen den Befehl geben kann, Ende, ja, und oder Schießbefehl geben kann. Und offenbar hat Scharrer überhaupt keine Einflussmöglichkeiten auf diese Mörder, weil ansonsten würden ja die Massaker nicht weitergehen. Also während wir sprechen, gibt es wahrscheinlich die nächsten Massaker. Es sind am Mittwoch oder Donnerstag offiziell wieder 400 Menschen abgeschlachtet worden. Ja. Und diese sozusagen PR-Verhaftungen, denen traue ich auch nicht. Ja. Das ist gestellt, die Videos, die ich sah. Ich habe diese Scharrer-Rede mir angehört auf Arabisch. Es ist, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl bei diesen Leuten, ja. Und wenn sie nämlich jetzt wirklich so autoritär oder so erfolgreich werden, es gibt Diktatoren, es gibt Führer, die können sozusagen ihre Leute unter Kontrolle halten, ja. Das gelang einem Saddam Hussein, das gelang einem Gaddafi. Aber ich würde sagen, Scharrer gehört nicht zu diesen autoritären Typen, der diese Leute unter Kontrolle hat. Ich halte ihn eher für eine relativ schwache Figur, die eben aufgebaut wurde von wem auch immer. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber er sieht für mich eher aufgebaut aus als jetzt eine starke Persönlichkeit.
Ja, diese Einschätzung kann ich nur teilen, Frau Kneißl, und es ist eine unfassbare Tragödie. Es gab ja auch zahlreiche Syrien-Experten, die davor gewarnt hatten, dass wenn ein Scharrer dort an die Macht kommt und die HTS-Rebellen, Milizen, Terroristen sind sie ja so. Scharrer war ja einer der meistgesuchtesten Terroristen der USA, der jetzt sich selber da zum Präsident oder zum Interimspräsidenten ernannt hat. Es gab zahlreiche Syrien-Experten, die vor genau diesen Gräueltaten gewarnt haben, die jetzt dort stattfinden. Und ja, man kann nur hoffen, dass sich diese Lage irgendwie befriedet wird, wie auch immer das Ganze aussehen soll. Kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen, Frau Kneißl, aber ja, für heute soll es das gewesen sein. Haben Sie vielen Dank, Frau Kneißl, für Ihre wie immer sehr kompetenten, seriösen Einschätzungen zur Lage der Welt. Es ist einiges los. Ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche wieder reden werden, was in den nächsten 7 Tagen geschehen wird, Frau Kneißl. Es sind einfach wirklich verrückte, historische Zeiten, in denen wir leben. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir dann nächsten Freitag wieder zusammenfinden werden.
Ja, ich hoffe, dass es für die Menschen in Syrien, im Donbass, in Kursk, in der Ukraine, dass bessere Zeiten für sie anbrechen. Heute Nachmittag übrigens werden Präsident Putin und Trump wieder ein Telefonat führen. Und wenn wir sehen, dass vielleicht verrückt das ein wenig auch unseren Podcast, wenn er dann am Sonntagmorgen ausgestrahlt wird, weil die Volten und die U-Turns und so weiter, die da im Moment gerade stattfinden, die haben sie in sich.
Die haben es wahrlich in sich. Frau Kneißl, vielen Dank und auch vielen Dank für Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche auch Ihnen jetzt einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche, wenn Sie den Podcast vielleicht am Montag hören, und freue mich, wenn Sie dann wieder nächste Woche mit dabei sind zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.